Christus lebt in unserer Welt. Eine schöne Aussage. Wir kommen von Ostern her, da haben wir das erlebt, haben wir gefeiert, dass Christus auferstanden ist. Und ich glaube, das ist so, was uns als Christen auch so bewegt und was so in uns ist, diese Sehnsucht, dass wir Christus am Werk sehen wollen, dass wir Christus erleben wollen in unserem Leben, dass er Dinge umsetzt in unserem Leben, dass wir in unserem Umfeld erleben, wie er hineinwirkt, wie Situationen verändert werden, wie wir selber Erneuerung erleben und all diese Dinge. Ich glaube, wir haben alle eine Sehnsucht nach diesem Göttlichen in uns. Ich glaube, das ist in uns geschaffen. Das ist in jedem Menschen. Eine Sehnsucht nach Glück, eine Sehnsucht nach Geborgenheit, eine Sehnsucht nach irgendwo anzudocken, zu Hause zu sein. Eine Sehnsucht, geliebt zu sein. Eine tiefe Sehnsucht nach einem Leben aus und mit Gott. Das ist eigentlich, was die Menschen antreibt. Manchmal versuchen wir das zu verneinen und versuchen das dann auf eine andere Sache zu übertragen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das in jedem Menschen diese tiefe Sehnsucht. Und manchmal ist es auch so, dass man diese Sehnsucht hat und hat das Gefühl, du kommst nicht durch. Du kommst da nicht an. Du kriegst, da ist diese Sehnsucht, aber irgendwie, du weißt nicht, wie das erfüllt werden kann. Dass wir dann da stehen und Fragen haben und man das Gefühl hat, man bleibt irgendwo so davor stehen. Man kommt nicht weiter. Man kommt nicht in diesen ganz gelebten Glauben, der uns wirklich glücklich machen kann. Wir wissen eine ganze Menge, wir haben vielleicht auch das ein oder andere schon erlebt, aber irgendwo stehen wir davor und denken, da muss doch mehr geben, da muss doch noch mehr sein. Jesus kannte das. Und er redet zu Menschen, die sich entschieden haben, ihm nachzufolgen. Die sich aus ihren Lebenssituationen haben herausrufen lassen. Da war ein Fischer, der hat seine Netze gelassen und ist Jesus nachgekommen. Da waren Menschen in ihrem Beruf, in ihren Lebenssituationen, die haben alles stehen und liegen lassen und sind dem Ruf Jesu gefolgt. Und zu den Menschen redet Jesus in dieser ganz berühmten Rede, seiner ersten zusammenhängenden Rede in dem Evangelium, der Bergpredigt. Eine Predigt, wo sich die Theologen darüber streiten, war das jetzt eine Rede oder waren das mehrere Reden? Es ist völlig egal. Jesus redet zu den Menschen, die ihm nachfolgen wollen, zu den Menschen, die eine Sehnsucht haben, die glücklich werden wollen, die verstehen wollen, wie das denn ist mit dem Glauben, wie das denn ist mit der Nachfolge, dass da etwas in meinem Leben wirklich passiert. Er hält eine Predigt, die verändert, die wirklich Menschen verändert hat, bis heute. Die Bergpredigt ist eine der Predigten, die am nachhaltigsten bis in unsere heutige Generation unsere Ethik, unsere Moral, unsere Werte geprägt haben, wie keine andere Information, wie keine andere Rede. Es ist eine Predigt, die Neues hervorbringt. Und bei Anwendung, das ist immer die Frage, das, was ich da höre, wende ich das auch an? Und bei Anwendung wirklich das Potenzial hat, dich absolut glücklich zu machen. Dass deine Sehnsucht nach Leben ausfüllt. Der Journalist Robert Leicht, ein Autor in der Zeitschrift Die Zeit, hat vor einigen Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, mal so eine Serie über die Bergpredigt gemacht. Und zwar eine ganzseitige Serie. Da gab es mehrere Folgen, ich glaube 8 Stück waren das, ich weiß gar nicht mehr genau, von der Bergpredigt. Immer eine ganze Seite. Und die Zeit, wer die kennt, das ist ein ziemlich großer Lappen. Und da war sehr viel drin. Das war eine Sensation. In der Regel wird über den Glauben immer ein bisschen kritisch, ein bisschen merkwürdig berichtet, ein bisschen einseitig. Und er hat sich wirklich dieser Botschaft der Bergpredigt angenommen. Und ein Wort, oder er kam zu dem Schluss, und das fand ich bemerkenswert für einen säkularen Journalisten. Kein Text, schreibt er, kein Text steht derart quer zum vermeintlich wirklichen Leben. Und trotzdem lässt dieser Text die Menschen nicht los. Das ist die Bergpredigt. Ich finde, das ist gut beschrieben. Die Bergpredigt ist nicht nur ein toller, uns überlieferter Text, sondern wir müssen klipp und klar sehen, wenn wir die Bergpredigt lesen, wenn wir über die Bergpredigt nachdenken, wenn ich über die Bergpredigt predige, wenn das zu uns sprechen soll, dann müssen wir eigentlich klar sagen, hier ist nicht menschliche Meinung, die hier kommt und die hier vertreten wird, sondern hier redet Gott zu uns. Die Bergpredigt ist eine der für mich deutlichsten Anreden Gottes an mein Leben. Das heißt, wenn wir uns mit diesem Text beschäftigen, heißt das, unser lebendiger, auferstandener Herr Jesus Christus, der redet hier mit uns. Und er sagt uns, wie wir glücklich werden können. Er hat eine Anrede an uns. Wir fragen uns ja manchmal, ja, wie kann ich denn das Reden Gottes heute noch hören? Hier hörst du es. In diesem Text hörst du es. Es ist unüberhörbar. Und ich lese uns die ersten beiden Verse. Und Jesus, als er das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach zu ihnen. Jesus spricht zu ihnen und Jesus spricht jetzt so auch zu uns. Sind wir aufmerksam auf das Reden Gottes? Sind wir gespannt darauf, dass jetzt Jesus Christus zu uns redet? Nicht irgendeine Meinung, nicht irgendeine Moral, sondern Jesus will dir anvertrauen, wie dein Leben gelingt. Und diese Rede, die ist unbequem. Die Bergpredigt ist einer der sperrigsten und unbequemsten Texte, die die Bibel kennt. Sie stellt unser oft bequemes oder angepasstes und darum oft auch konturenloses Christsein existenziell in Frage. Es ist gefährlich, sich mit der Bergpredigt zu beschäftigen. Das kann einen unruhig machen. Und ich hoffe, wir werden unruhig dabei. Sie ist radikal, denn sie steht im vollkommenen Widerspruch zu unserer Welt. Lass das mal auf der Zunge zu gehen. Aussagen wie, die Leidtragenden sind glücklich zu nennen, weil sie getröstet werden. Der Ehebruch beginnt mit begehrlichen Blicken und heimlichen Fantasien im Herzen und nicht erst bei einem Seitensprung. Nicht fromm klingende Worte bringen den Himmel, sondern ein Leben, das den Weisungen Jesu absolute Priorität gibt. Oder Sätze über das Sorgen, über die Reinheit von Gedanken und unseres Lebens decken schonungslos unsere Defizite auf. Sie stellen unser übliches Verhalten, unser übliches Denken, unser Denkmuster, stellt die Bergpredigt in Frage. Und zwar massiv. Die Jünger, die die Bergpredigt zuerst hörten, die waren überwältigt. Andere Übersetzungen verwenden den Begriff, die waren entsetzt. Da war nichts mehr so, wie sie es dachten. Die Jünger erkannten, dass sie dem Anspruch Gottes nicht ausweichen können, wenn sie es ernst nehmen, wenn sie Jesus folgen wollen. Ihre Nachfolge, wenn sie sich an den Worten der Bergpredigt orientiert, die wird radikal werden. Und ich nehme bewusst das Wort radikal. Das klingt so ein bisschen so nach Taliban oder so, ne? So irgendwie so verrückt. Aber nein, kompromisslos meint das. Jesus ging es nicht um irgendeinen formalen Gehorsam, sondern um ein konsequentes Umsetzen des Willen Gottes. Ein radikales Umsetzen des Willen Gottes. Und diese klare, radikale Umsetzung, das ist der Umkehrschluss, da sagt Jesus dann, und das macht dich glücklich. Das ist eigentlich die Kurzbotschaft der Bergpredigt. Setz das radikal um und du wirst glücklich sein. Es gibt uns einen unendlichen Sinn für unser Leben und macht uns zu den Menschen, die Gott schon vorbereitet hat in uns. Wie er das gedacht hat in der Schöpfung, wie er dich geschaffen hat. Und immer da, wo wir von dieser, ich sag mal, radikalen Botschaft dann immer ein bisschen was abtrennen und sagen, naja, das ist ein bisschen viel vielleicht. Oder wo wir was weglassen oder sagen, das mache ich nicht. immer da verlieren wir das Glück. Dann kommt dieser Gedanke, mir fehlt was, dann kommt nicht mehr diese Freude aus dem Glauben, sondern dann kommt immer irgendwo so eine Langeweile auf. Jesus fängt an, sie zu lehren, mit einer ganz bewegenden Tatsache eigentlich, mit den Seligpreisungen. Und da heißt es ab Vers 3, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Das sind im Grunde genommen, wenn wir darüber nachdenken und das mit unserer Lebensrealität und unserer Lebenssituation, unserer Kultur, unserer ganzen Umgebung vergleichen, das ist aberwitzig. Das sind Widersprüche, die sind schlicht kaum noch menschlich zu begreifen. Und die widersprechen aller Erfahrung. Wenn du jemanden fragen würdest auf der Straße, was macht dich glücklich? Dann wird er sagen, Reichtum, Gesundheit, vielleicht Familie. Selig sind die Starken, die sich durchsetzen können, die sich selbst verwirklichen, die Karriere machen, die Harten, die es aushalten, die Situation, die sich dagegen stellen können, die Zielorientierten, die nicht nach veralteten Moralvorstellungen leben, die nichts bereuen, diejenigen, die von Konflikten profitieren und das Beste daraus für sich herausholen können, die Mächtigen. Selig sind wir, wenn wir beliebt sind und anerkannt sind und die Leute gut von uns reden, wenn man sich nicht erwischen lässt, wenn man Übles getan hat. Glücklich, sagt Jesus, sind andere. Jeder dieser Seligpreisungen, jeder dieser hier aufgeführten Aussagen beginnt ja mit dem Wort, bei Luther selig, in anderen Übersetzungen glücklich. Und ich muss mir einfach mal, wir müssen uns ein bisschen mit hineinversetzen, wie das damals war zu den Jüngern, die er geredet hatte. Die kamen aus einer griechischen Kultur. Die hatten einen jüdischen Hintergrund. Und dieses Wort, was hier verwandt wird, das hatte bestimmte Assoziationen, die von dem griechischen Hintergrund kamen, die quasi, das war ja die Verkehrssprache dort, für die war Glücklichsein gleichbedeutend der Inbegriff eines leidlosen Zustands. Die Insel der Glückseligen. Wisst ihr, wo die ist? Aber das klang bei ihnen mit. Der glücklich ist, das ist der, der auf der Insel der Glückseligen ist. Und ihr werdet nicht drauf kommen, was das für eine Insel war. Ratet mal. Es war Zypern. Das ist schon, Gott hat Humor, ne? Zypern war die Insel der Glückseligen. Aus der griechischen Übersetzung heißt Zypern die glückliche Insel. Niemand konnte ein glücklicheres Leben führen als dort. Da wuchs alles, da war schönes Wetter. Und es gab noch keine Bankkrise und keine Wirtschaftskrise und kein Euro-Rettungsschirm und was weiß ich. Also die das hörten, du wirst auf der Insel der Glückseligen sein, wenn du wirklich hier, wenn du das verstehst, was Jesus sagt, dann ist das so, als wenn du einen Urlaub auf Zypern gebucht hast. Und vom jüdischen Hintergrund war das zu hören, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Glücklich ist der, der in der engen Verbindung mit Gott ist, der gesegnet ist. Lediglich das Wort selig ist ein bisschen irreführend eigentlich, weil Luther übersetzt eigentlich zwei unterschiedliche Worte mit selig. Nämlich einmal das, was wir mit glücklich übersetzen, und das andere, das heißt gerettet. Gerettet aus einem gottlosen Leben. In den Seligpreisungen geht es aber nicht um Rettung aus der Gottesferne. Jesus hat im Moment gerade die im Blick, die Gottes Herrschaft bereits angenommen haben, die zum Teil alles verlassen, ihren Beruf aufgegeben und sich schon eindeutig an seine Seite gestellt haben. Glücklich zu preisen sind die, die zum Himmelreich dazugehören und die sich sagen lassen, wie sie dorthin gelangen können. Das ist hier eigentlich die Botschaft. Es ist ein Glück, das sich am Segen Gottes festmacht. Die Seligpreisungen, die markieren weder, was allgemein lobenswert, noch wer ein anständiger Christ ist, sondern sie sagen, wer zum Himmelreich dazugehört und wer dorthin gelangen kann. Sie komprimieren auf den Punkt, was die Menschen auszeichnet und kennzeichnet, die zum Himmel berufen sind. Eine möchte ich heute herausgreifen, eine Seligpreisung. Selig sind, die da geistlich arm sind. Denn ihrer ist das Himmelreich. So haben wir in Luther-Übersetzung gelesen. Oder glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. So übersetzt es die Elberfeld-Übersetzung. Oder die Hoffnung für alle sagt, glücklich sind, die erkennen, wie arm wir vor Gott sind, denn Gottes Herrschaft und Herrlichkeit gehört ihnen. Ich will so gerne ein Stückchen Himmel auf Erden. Und Jesus zeigt mir hier, es braucht verschiedene Eigenschaften und Haltungen, um den Himmel auf Erden schon zu erleben, um glücklich zu sein. Glücklich sind die geistlich arm sind, die Armseligen. Das ist sperrig. Das heißt wörtlich sogar, hier wird das Wort eines Bettelnden verwandt, ein Bettler zu sein. Ein Bettler zu sein, Bettlern gehört das Reich der Himmel. Das ist schon eine spannende, sperrige Aussage. Es gibt Arme, aber die sind hier noch nicht mal gemeint. Arme haben nicht viel, die haben wenig. Ein Bettler hat aus diesem Bild, der hat nichts, der hat gar nichts, nichts. Selig sein, wenn wir nichts haben. Heißt das jetzt für mich, alles, was ich habe, mein Auto, mein Sofa, mein Fernseher, mein Sparbuch, weiß nicht, meine Bücher, mein Kühlschrank, alles weg. Und dann bin ich glücklich. Ist das das, was Jesus hier meint? In der Kirchengeschichte haben das manche gedacht. Sie haben gesagt, du kannst nur Jesus nachfolgen, du kannst nur in den Himmel kommen, wenn du wirklich nichts hast. Wer den Namen der Rose mal gesehen hat, der kennt den Streit, der da in der Kirche tobte. Zwischen denen, die sagten, Material muss alles weg, und denen, die sagten, es ist anders gemeint. Ich glaube, hier geht es um eine Haltung, und hier geht es um etwas, was das Bild eines Bettlers sehr, sehr deutlich macht. Ein Bettler ist jeden Tag darauf angewiesen, etwas zu empfangen. Das zeichnet einen Bettler aus. Er hat nichts, worauf er zurückgreifen kann. Er kann nicht einen Schrank aufmachen und sagen, ich hole mir das da raus, sondern er braucht jeden Tag immer wieder neu eine Versorgung. Er muss jeden Tag neu empfangen. Ein Bettler hat das Verlangen, etwas zu empfangen. Und das ist mein erster Punkt. Das Verlangen, etwas zu bekommen, ist ein ganz wichtiges Ding, die wir lernen müssen, die wir begreifen müssen, um glücklich zu werden. Ein Bettler ist begierig zu empfangen. Ein Bettler braucht jeden Tag etwas zum Leben. Er hat keinen Vorrat. Er hat zum Leben nicht das Notwendige. In der Bibel wird uns ein Bettler beschrieben, in Lukas 16, Vers 20. Und er war begierig darauf, heißt es dort, etwas vom Tisch der Reichen zu empfangen. Er war begierig darauf. Gierig zu sein. Gierig darauf zu sein, dass Gott mir etwas gibt. Das ist eine Haltung. Der Bettler kommt schon mit dem verlangen. Ich muss jetzt etwas bekommen. Ich brauche das zum Leben. Sind wir noch begierig, täglich etwas von Jesus zu bekommen? Es betet sich so schnell im Vater unser. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und ich habe da unlängst mal drüber gepredigt, was das bedeutet. Dass das eben auch das Wort Gottes bedeutet. Dass das den Segen zu empfangen, das Reden Gottes zu empfangen, dass das eine tägliche Sache ist, die wir täglich brauchen. Sind wir begierig? Ein Bettler ist der Erste, der da ist. Der setzt sich, bevor die Leute kommen, an die Stelle, wo er hofft, etwas zu bekommen. Ich war mit einem Missionsteam in Gemeinden in der Ukraine unterwegs. Und unter anderem waren wir in einer Gemeinde, wo sehr, sehr viele arme Menschen da waren. Um 10 Uhr war Gottesdienst. Und um 9 Uhr war da schon alles voll. Die waren schon alle da. Es war fast, also ich glaube, es waren zu 99,9%, die Gemeinde saß um 9 Uhr schon bereit. Die waren so begierig darauf zu kommen, pünktlich da zu sein, zu empfangen. Die saßen dann beieinander, haben erzählt, was sie erlebt haben, haben Tee getrunken. Und dann um 10 Uhr ging es mit dem Gottesdienst los. Ich gucke mich heute dann manchmal so um und sehe das um 10. Ich würde sagen, um 10 Uhr ist auf der Straße noch viel mehr los als hier drin. Ein Bettler ist begierig. Warst du heute Morgen begierig, hierher zu kommen, wirklich was zu empfangen, etwas, wovon du glücklich werden wirst? Oder hast du gedacht, naja, ich gehe mal in den Gottesdienst, mal gucken, was er wieder zu sagen hat oder überhaupt. Ist diese Begierde nach etwas, zeichnet uns aus. Ein Bettler hat immer Hunger. Deshalb bettelt er, weil er Hunger hat, weil er etwas braucht. Ein Satter kann einen Hungrigen nie verstehen. Ich glaube, wir können das nicht verstehen, wie das ist, wirklich Hunger zu haben. Ich glaube, die alten Geschwister, die noch so eine schlimme Zeit mitgemacht haben, die kennen das. Ich kenne das nicht. Ich weiß nicht, wie das ist, wirklich Hunger zu haben. Ich habe Kohldampf, wenn ich mal den ganzen Tag mit dem Rad unterwegs war oder so. Aber wirklich existenziell Hunger zu haben, kennen wir oft nicht mehr. Aber das meint es hier. Existenziell die Versorgung Gottes zu brauchen. Das macht uns glücklich. Ein Bettler ist dankbar, wenn er etwas zu essen bekommt. Und er ist nicht wählerisch dabei. Ein Satter. Ich weiß nicht, wer schon von euch schon mal einen All-Inclusive-Urlaub gemacht hat. Der erste Tag, boah, Buffet, Wahnsinn, drauf. Da und da und da und da. Der zweite Tag, Buffet. Der dritte Tag, oh, schon wieder Buffet. Der vierte Tag, suchst du nur noch so das Ländchen, das Medaillon, das Beste noch zu kriegen und da das Edelkräppchen noch oder was weiß ich. Am siebten Tag denkst du, oh, jetzt könntest du auch mal wieder ein ganz normales Essen essen. Es ist ein Unterschied zwischen Hungrigen und Satten. Wenn ich satt bin, fange ich an zu kritisieren. Das sehen wir in Gemeinden auch oft. Dann ist es nicht mehr das, was der sagt, ist noch mit, oh, fällt mir dann nicht mehr. Oder wenn der spricht, dann gehe ich besser nicht. Oder wenn der, dann fange ich an so zu wählen, zu picken, mal hier und mal da etwas von dem Segen Gottes. Damit wirst du nicht glücklich. Jesus sagt genau das andere. Die Begierigen, die wie ein Bettler zu Jesus kommen, ich habe nichts und ich brauche, und egal was es ist, egal wer da vorne steht und predigt, wenn Gottes Wort gesagt wird, ich brauche das, ich bin begierig danach. Wenn ich Gottes Wort aufschlage, die Bibel lese, ich bin begierig darauf, was da jetzt für mich drin ist. Diese Haltung, die kann man lernen. Die meint Jesus. Bist du noch hungrig? Bist du noch hungrig, begierig, von Jesus etwas zu bekommen? Das zweite, was ein Bettler auszeichnet oder was er weiß, ist die Gewissheit seiner Abhängigkeit. Er weiß, dass er nicht selber für sich sorgen kann. Ein Bettler ist sich seiner Abhängigkeit bewusst. Abhängigkeit ist der Mittelpunkt seines Lebens. Das gefällt uns manchmal nicht. Das ist nicht unbedingt etwas, was erstrebenswert doch ist, irgendwie abhängig zu sein. Das wollen wir doch nicht sein. Wir wollen doch unabhängig sein. Das ist der größte Wert heutzutage. Die Unabhängigkeit, das ist das Credo. Darum geht's doch. Geistlich arm zu sein, bedeutet nicht dumm zu sein, bedeutet nicht doof zu sein. Jesus meint den, der eine gute Ausbildung hat, der viel erreichen kann und so weiter. Solche Menschen meint Jesus, die er hier anspricht, die durchaus etwas können, die etwas vorzuweisen haben, die vielleicht in ihrem Leben sogar schon was erreicht haben. Die meint Jesus hier. Aber er möchte deutlich machen, da brauchst du dir nichts drauf einzustellen. Du musst wissen, dir ist nicht alles möglich. Du kannst nicht alles erreichen, was du willst. Du musst deine eigene Abhängigkeit von Gott erkennen. Wir müssen wieder lernen zu verstehen, wie abhängig wir sind. In einer Gesellschaft, die sagt, Unabhängigkeit ist das Höchste. Ich bin nicht unabhängig von Gott. Alles, was ich bin und sein, das ist eigentlich das, was wir in der Anbetung auch ausdrücken wollen. Alles, was ich bin und habe, kommt von Gott. Ihm gebe ich die Ehre dafür. Dafür bin ich dankbar. Das macht dich glücklich. Wir müssen verstehen lernen, wie abhängig wir von Gott sind. Von seiner Liebe, von seiner Gnade. Der Gnade Gottes können wir nichts vorweisen. Guck mal, wie toll ich war. Das interessiert die Gnade nicht. Die Gnade ist ein Geschenk. Eine unverdiente Zuwendung Gottes an mich. Die kann ich mir nicht verdienen. Die muss ich mir auch nicht verdienen. Ich bin abhängig von seiner Barmherzigkeit. Überleg mal, was Barmherzigkeit bedeutet. Barmherzigkeit bedeutet doch nichts anderes als das, was ich falsch gemacht habe, was ich nicht auf die Reihe gekriegt habe. Die Folgen daraus, wo man ja sagen könnte, geschieht dir ja recht, dass du das jetzt erlebst. Und da sagt Gott, und das ist Barmherzigkeit, das ist der Gedanke der Barmherzigkeit, diese Folgen, die mildere ich für dich, die mildere ich ab. Da bin ich abhängig von. Wenn ich alles bezahlen müsste, was ich an Fehlern gemacht habe in meinem Leben, könnte ich nicht mehr bezahlen. Geht nicht. Ich bin abhängig von Gott und von einem jeden Wort aus seinem Mund. Und wir müssen auch verstehen lernen, dass wir als Kinder Gottes auch abhängig sind voneinander. Es gibt keinen Christ, der alleine durch sein Christenleben durchschafft, ohne Schaden zu nehmen. Wir sind abhängig voneinander. Wir brauchen einander. Und das ist gut so. König David ist für mich so ein Beispiel davon, von einem, der abhängig war von Gott, der sein Leben ja nur erfolgreich gestalten konnte. Er war der erfolgreichste König in Israel. Der hatte wirklich was auf die Reihe gekriegt. Und trotzdem lesen wir in den Psalmen immer wieder, wenn er die Psalmen dichtet: Ich warte die ganze Nacht auf deinen Reden. Der hat sich in diese Abhängigkeit Gottes begeben. Der hat auch Fehler gemacht, ist aber in der Abhängigkeit wieder zurückgekommen und ist geblieben in der Abhängigkeit Gottes. Er bekennt das. Ich bin abhängig von dir. Ich brauche dein Wort. Ich denke darüber nach, Tag und Nacht. Ich stehe auf nachts und suche deine Botschaften, deine Weisungen. So schreibt er in dem Psalm. Wovon bist du abhängig? Wagst du den Schritt, dich abhängig von Gott zu machen, von Jesus Christus? Wagst du es wirklich zu sagen und es auch so zu meinen, Herr Jesus Christus, leite und führe du mich? Weil das bedeutet nämlich im Umkehrschluss auch, wenn dann Jesus jetzt plötzlich wirklich sagt, ja, dann geh mal dahin, dass ich dann auch dahin gehe. Wir sind Abhängige. Und das Letzte, was ein Bettler weiß oder was das beschreibt, ist, ein Bettler weiß sehr genau, wo er etwas bekommt und wo nicht. Einer, der schon lange bettelt, der stellt sich nicht umsonst an die Ecke. Der weiß, wo er hingehen kann, wo er was empfängt. Jesus Christus sagt uns, was für uns wichtig ist. Er sagt uns, wo wir empfangen können. Wir denken oft, naja, es geht doch auch anders. Funktioniert aber nicht. Jesus sagt uns, was richtig ist. Und nicht nur das, was sich irgendwie gut anfühlt, ist gut, sondern das, was Gott sagt, ist gut. Und das fühlt sich manchmal sogar ganz sperrig an. Jesus sagt uns, wovon wir abhängig sein sollen. Nicht von Menschen, sondern von Gott. Wir möchten den Himmel auf Erden. Dann lass uns auch an der richtigen Stelle suchen. Glücklich ist der, der sich seiner Armut vor Gott bewusst ist. Wer sich klar ist über seine eigene geistliche Unzulänglichkeit. Wer noch ein Gespür dafür hat, wie bedürftig er ist, der ist glücklich zu preisen. Liebe Geschwister, ich bin ein geistlicher Bettler. Und je mehr ich Gottes Wort kenne, das war das erste große Aha-Erlebnis nach 4 Jahren Studium. Ich kenne Gottes Wort nicht. Je tiefer ich da reinkomme, je mehr ich gelernt habe darüber, je deutlicher wird es. Ich bin ein geistlicher Bettler. Ich kenne Gott nicht. Ich möchte ihn kennenlernen. Und mein Leben wird nicht ausreichen, ihn besser kennenzulernen. Ich bleibe ein geistlicher Bettler im Verständnis von dem, was im Evangelium passiert ist. Ich muss jeden Tag zu Jesus kommen und sagen, Herr, erklär mir das neu. Ich verstehe es nicht. Und je mehr ich das verstanden habe, je cooler ist der Glauben. Je fröhlicher werde ich da drin. Je gelassener bleibe ich. Je vertrauensvoller kann ich mich an den Herrn wenden. Je mehr ich verstanden habe, ich bin nichts vor Gott und ich kann ihm nichts bringen, so gern ich es tät. Je fröhlicher, je zuversichtlicher, je weniger hauen mich die Dinge des Alltags wirklich aus der Bahn. Mir gehört das Himmelreich.